Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15, die ja auch eigentlich jeder von uns kennen sollte. Da heißt es: Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, dem Herob. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht brennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so gehe nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zu dem Pharao gehe und spreche zu ihnen und führe die Israeliten raus aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesen Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der mich zu euch gesandt hat. Und Gott sprach weiter zu Moses: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Nun, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, wollen wir uns heute mit der Offenbarung Gottes auch beschäftigen. Und zwar in einer sehr besonderen Erscheinung im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, so wie wir es gerade gehört haben. Dazu sagt der Verfasser des Hebräerbriefes im ersten Kapitel, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, dass Gott sich im Alten Testament vielfach und auf vielfältige Weise auch offenbart hat. Die Erscheinung Gottes bei Mose am brennenden Dornbusch hatte einen Unterschied zu vielen anderen. Wir erinnern uns, dass Mose zunächst 40 Jahre am Hof des Pharao zugebracht hatte und dann flüchtete er, weil er einen Ägypter, der einen Israeliten misshandelte, umgebracht hatte. Er zog ins Land Midian heiratete doch die Tochter des Priesters Jitro und wurde Schafhirte. Jahr aus, Jahr ein zog er mit den Herden seines Schwiegervaters durch die karge Landschaft. Er hatte sein Leben gerettet und seine Aufgabe gefunden, seine kleine Familie, seine Arbeit und sein Auskommen. 40 Jahre lang gingen so ins Land und es geschah nichts Besonderes in seinem Leben. Als er aber um die 80 Jahre alt war, passierte dann doch noch etwas. Er kam mit seiner Schafherde in die Nähe des Berges Sinai und dort erschien ihm Gott in der Weise, die unser heutiger Predigttext berichtet. Von daher spreche ich im ersten Teil meiner Predigt über die Erscheinung Gottes am brennenden Busch. Im zweiten Teil wollen wir uns mit dem Namen Gottes, der sich dort offenbarte, beschäftigen. Und im dritten Teil auch über das Werk Gottes, das schließlich auch zu seiner Offenbarung gehörte. Nun, der brennende Busch ist ein Signal, um erst einmal die Aufmerksamkeit des Moses zu erregen. Das Signal kam auch an, denn es führte Mose zu dem Entschluss, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der brennende Busch nicht verbrennt. Mose war trotz seines Alters also noch neugierig genug, diesem Phänomen nachzugehen. Interessanterweise handelt es sich hier um den gleichen Ort, an dem Mose später die Gesetzestafeln in Empfang nehmen sollte. Ferner war Feuer ein Symbol der Gegenwart Gottes, was besonders deutlich wurde, als der Herr später im Feuer vom Berg Sinai herabstieg. Im 19. Kapitel des 2. Mosebuches lesen wir davon. Doch was ihm dort begegnete, war für ihn nun ganz neu. Noch nie hatte Gott mit ihm geredet. Gott hatte wohl seine Hand über seinem Leben gehalten, ihn wunderbar errettet, sein Leben gelenkt, ohne dass Gott auch nur ein einziges Wort zu Mose geredet hätte. Nun aber redete Gott ihn unmittelbar und mit einer hörbaren Stimme an. Mose, Mose, rief er. Mose antwortete, hier bin ich. Es wird uns dabei allerdings nicht berichtet, dass Mose aufgrund einer inneren Stimme den Ägypter getötet hätte. Es war wohl eher sein fleischlicher Zorn, der dazu führte. Es wird uns auch nicht berichtet, dass Gott ihm dazu den Auftrag gegeben hätte, Ägypten zu verlassen. Nein, es war die Furcht letztendlich vor der ägyptischen Justiz. Auch hier erkennen wir wieder Gottes grundsätzliches Prinzip. Ein armer, kleiner Mensch kommt in die Hochschule des lebendigen Gottes, der sich zuletzt ihm in Herrlichkeit offenbart und zu einem Werk von Ewigkeitsbedeutung berufen. Was ist das doch für ein Weg für einen einfachen Schafshüter? Und so kennen wir viele Beispiele aus der Heiligen Schrift, wo Gott sich immer wieder das Niedrige und das, was vor der Welt ist, nichts ist, aussucht. Nun, Gott verbat sich zunächst das nähere Herantreten Moses an den brennenden Dornbusch. Denn wenn der heilige Gott sich offenbart, dann muss der sündige Mensch den gebührenden Abstand wahren. Das Feuer, das den Busch nicht verbrannte, war also immerhin ein sehr deutliches Zeichen der Anwesenheit Gottes. Ein weiteres Zeichen war auch, dass Mose die Schuhe ausziehen sollte. Es ist ein Zeichen für die Verehrung und den Respekt vor der Heiligkeit Gottes. Denn der Boden war durch die Gegenwart Gottes heilig. Das waren also die Umstände, unter denen Gott erstmals mit Mose redete. Und wie wir gehört haben, stellte Gott sich dabei auch vor. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Somit wurde Mose klar, hier redet derselbe Gott, von dem er als Kind von seinen Eltern gehört hatte. Mehr als 400 Jahre waren seit der Zeit der Erzväter vergangen, doch der Glaube an den Gott der Väter war unter den Israeliten hier und da noch lebendig. Und nun wollte Gott sich den Nachkommen der Erzväter neu offenbaren. Mose musste über diese unmittelbare Begegnung mit Gott erschrecken, weshalb er auch dadurch sein Angesicht verhüllte, denn so lesen wir, er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und nun eröffnete Gott dem Mose, was er zu tun beabsichtigte. Da heißt es, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land. Nun, das Seufzen und Schreien der Seele zu Gott hat auch einen bestimmten und heiligen Zweck. Unser Gebet sollte nicht ein sanftes Beruhigungsmittel sein. Nein, unser Rufen verlangt eine Antwort von Gott. Denn vierfach ist auch hier die Zusicherung in Mose gewesen, die er seinem bedrängten Volk gab. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir einen lebendigen Gott haben, der sieht, hört, fühlt und hilft. Unser Schreien verhallt also nicht in der Luft, in Nöten, sondern dringt bis zu dem Herzen des Herrn vor. Es erfasst seine Liebe und seine Macht. Dafür müssen wir allerdings etwas voraussetzen, was bei uns selber vorhanden sein muss, nämlich Glauben und Vertrauen auf ihn. Zum einen Glauben, dass der Herr uns hört und zum anderen das Vertrauen, dass er zu seiner Zeit uns helfen wird, wie auch immer das aussehen mag, wie wir es vielleicht auch nicht uns erwünscht oder erbeten haben, aber er wird zu seiner Zeit uns helfen, nach seinem Willen und gemäß seines Planes für uns. Luther sagt dazu, wer nicht glaubt, mit dem kann Gott keine Wunder tun. Aber die Gott vertrauen, die werden errettet, sollte auch Himmel und Erde vergehen. Wer glaubt, der ist im Herrn, ob er gleich stirbt, so muss er doch wieder leben, ob er arm ist, muss er doch reich sein. Nun, Gottes Einsatz kommt in den Worten zu tragen, darum bin ich herniedergefahren aus dem Himmel. Diese Worte stehen also damit für ein direktes Eingreifen Gottes. Denn er wollte sein Volk hier aus Ägypten befreien und in ein gutes und geräumiges Land führen, ganz anderes Beschaffenheit hatte wie die midianitische Wüste. Doch dann kam für die entscheidende und auch für Mose bedeutungsvolle Aussage, so gehe nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Nun, wir können uns vielleicht vorstellen, wie Mose sich da auch gefühlt hat. Denn das bedeutete für Mose, dass sein ganzes beschauliches Leben, welches er bis dahin geführt hatte bei seinen Schafherden, ein abruptes Ende haben würde und dass ihm in seinem Alter eine ganz neue Aufgabe zufallen würde. Denn durch göttliche Befähigung wollte Gott ihn dazu einsetzen, und das ist nicht vergleichbar mit seinem früheren Handeln aus eigener Kraft. Dabei wollen wir auch beachten, dass Gott seinem Volk dazu zwei Verheißungen gegeben hat. Zum einen die Befreiung aus Ägypten und zum anderen den Eintritt in ein neues Land. Mose jedoch nur wurde mit der Ausführung der ersten Verheißung beauftragt. Der Herr wusste da schon, dass Mose das verheißene Land niemals betreten würde. Mose machte die Ankündigung Gottes doch sehr betroffen. Er konnte sie kaum fassen und wies alle Einwände gegen den Befehl sofort auf seine mangelnde Fähigkeit und Autorität hin. Dazu antwortete er in Vers 11, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er bezweifelte also damit, dass es ihm gelingen würde, den Pharao zum Freigeben des Volkes Israel zu bewegen. Doch Gott gab ihm zur Entkräftung seiner Einwände zwei Zusagen. Zusagen, deren wir uns heute auch noch gewiss sein dürfen, wenn uns Gott mit einem Auftrag beauftragt. Die erste war die Versicherung seiner persönlichen Gegenwart. Er sagte nämlich, ich werde mit dir sein. Und die zweite Verheißung war, dass Mose zum Berg Horeb zurückkehren sollte. Wo der Herr sagte, ihr, also Mose und das Volk, werdet an diesem Berg Gott dienen. Und Gott zu dienen war somit das eigentliche Ziel eben auch für die Befreiung des Volkes Israels aus Ägypten. Während der Herr Mose mit seiner Botschaft aussandte, so wollte er ihn nicht allein gehen lassen. Es wäre ja gar nicht denkbar, dass ein weiser Gott den armen Mose ganz alleine mit Pharao und den ungeheuerlich großen, kräftigen Streitkräften Ägyptens sich hätte messen lassen können. Nun, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, so dürfen wir wissen, dass er uns dazu auch befähigen wird und dass er mit uns sein wird, um diesen Auftrag auszuführen. Denn wir wollen festhalten, wenn Gott mit uns ist, wer sollte denn da gegen uns sein und diesen Auftrag verhindern? Und so teilte Gott noch Mose viele andere Dinge mit, sodass der Psalmist später im Psalm 103, Vers 7 sagen konnte, er hat seine Wege Mose wissen lassen. Doch wie wir aus unserem Predigtext erfahren, war Mose keineswegs davon überzeugt, dieser hohen Berufung nachkommen zu können. Denn er argumentierte später im 4. Kapitel, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knechte redest. Denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Eine schwere Zunge bezeichnet die Unfähigkeit zu einer flüssigen Rede. Mose spielt hier offensichtlich seine Fähigkeiten herunter. Denn, wie wir wissen, hat Stephanus ihn im Neuen Testament in der Apostelgeschichte als mächtig in Worten genannt. Somit war es Gottes Reaktion dann so, Mose durch eine Reihe von Fragen daran zu erinnern, dass der Herr die Fähigkeiten und auch die Behinderungen eines Menschen festlegt. Und so nahm Gott auch diesem Argument von Mose die Kraft, indem er sagte, auch in Kapitel 4, wer hat denn den Mensch den Mund gemacht, schaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Hab ich es nicht getan, der Herr? So gehe nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Also Mose ging noch einen Schritt weiter. Er schlug Gott vor, ihn zu ersetzen. So nach dem Motto, und sende, wen du willst. Daraufhin wurde Gott zornig. Denn er antwortete ihm wie folgt, da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi beredt ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Und weiter heißt es in Vers 16, und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott sein. Nun, wir sehen, dass trotz aller Ausreden des Mose der Herr ihn immer noch bestärken konnte in diesem Auftrag, indem er eben auch ihm jemand zur Seite stellt. Doch wir hören hier in dem Vers auch, haben wir gehört, dass Gott sehr zornig war. Stellt sich also von daher die Frage, warum wurde Gott zornig? Gott ging davon aus, dass Mose mehr aus Ungehorsam als aus Sorge redete. Und trotzdem sagte er Mose zu, dass er seinen Bruder Aaron für ihn reden lassen werde. Und wie viele vielleicht von uns wissen, das ganze Traurige an dieser Geschichte ist, dass gerade Aaron, dieser Sprecher, eines Tages das goldene Kalb schaffen würde und ein lügender Wortführer wird. Nun, Gott teilte ihm dann auch noch mit, dass er beiden beim Reden vor dem Pharao, vor dem Volk helfen würde. Und wir sollten daraus lernen, dass wir auch nicht ein einziges Argument gegen Gottes Aufträge anbringen sollten. Wenn dir oder mir der Herr einen Auftrag gibt, so wird er auch das uns, was wir dazu brauchen, Nötige gegeben, damit wir diesen Auftrag nach seinem Willen ausführen können, was das auch immer sein mag. Und wir sollten eben nicht wie Mose auch in Ausreden verfallen, das kann ich nicht, will ich nicht, das ist auch viel schlimmer, ja, lieber würde ich was anderes tun. Damit verunehren wir Gott. Und auch da dürfen wir uns dann nicht wundern, wenn er uns gegenüber zornig wird. Also, das heißt, dass wir im Gehorsam und Vertrauen ihm gegenüber diese auch annehmen und auf seine Hilfe hoffen dürfen, wenn es auch für uns noch so unmöglich aussehen mag, den Auftrag Gottes auszuführen. Er wird uns vorangehen, er wird dabei sein und die ganzen Barrieren werden beiseite geschoben. Deswegen lassen wir uns vor Ausreden hüten, dass wir nicht imstande wären, irgendeinen göttlichen Auftrag auszuführen. Der Psalmist sagt im Psalm 108 auch dieses schöne Wort: Mit Gott werden wir mächtige Taten tun und er wird unsere Bedränger zertreten. Letztendlich war es dann wohl doch Moses Gottesfurcht, die ihn nun dazu brachte, seinen Stab zu nehmen, der zur Schlange wurde und dann wieder zu einem Stab, um den neuen Weg, den Gott ihm gewiesen hatte, einzuschlagen. Und wie wir wissen, galt der Stab, den Mose genommen hatte, später auch für weitere Wunder, die noch folgen sollten. Und dieser Stab wird auch gerne der Stab Gottes genannt. Nun, im Zuge der Diskussion, die Gott mit Mose hatte, stellte Mose die Frage: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Hier thematisierte Mose nun einen ganz wichtigen Aspekt der Erkenntnis Gottes, nämlich die Frage nach Gottes Namen. In der Tat, wer ist dieser Gott? Mit welchem Namen soll man ihn anrufen? Und man sollte dabei nicht meinen, der Name wäre nicht wichtig. Und Gott ist Mose so gnädig, ihm seinen Namen zu sagen. Er lautet auf Hebräisch Jahwe. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, gibt diesen Namen mit dem Begriff Herr wieder, was im Griechischen bedeutet Kyrios. Und auch in den meisten Bibeln, die wir haben, wird der Name Gottes im Alten Testament mit Herr wiedergegeben. In manchen Bibeln wird auch eine besondere Schreibweise angezeigt. Wir denken da an dieses kursive Stehen einiger Wörter. Und das soll aussagen, dass dort im Grundtext eine besondere Tonung auf dem Wort liegt. Und das ist auch hier der Fall bei dem besagten hebräischen Gottesnamen Jahwe. Auch wollen wir dabei bedenken, dass die Juden aus Angst, das dritte Gebot zu übertreten und den Namen Gottes gar zu missbrauchen, ihn überhaupt nicht ausgesprochen haben. Deshalb lesen sie heute, wenn sie den hebräischen Text lesen, das hebräische Wort für Herr, nämlich Adonai. Später dann sagte Gott zu Mose: Ich bin der Herr und bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Nun finden wir aber doch schon sehr früh im ersten Mosebuch bei Adams Sohn Seth und dessen Sohn Enosch die Aussage im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 26: Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das steht nicht im Widerspruch zu dem gerade gelesenen Wort Gottes hier an Mose. Der Name des Herrn war offenbar von Adam her schon bekannt, aber Gott hatte sich unter diesem Namen noch nicht offenbart. Man hat viel darüber diskutiert, was der Name, mit dem Gott sich Mose vorstellte, bedeutete. Denn wörtlich übersetzt kann man diesen Namen wiedergeben mit Ich bin, der ich bin. Oder Ich werde sein, der ich sein werde, so wie es Luther gemacht hat. Und die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, sagt hier einfach Ich bin der Seiende. Mit diesem Namen nun sind zwei Dinge gesagt. Erstens, Gott ist wirklich da. Auch wenn man ihn nicht sieht, ist er nicht weniger wirklich. Er ist keine Illusion, keine bloße menschliche religiöse Vorstellung, so wie zum Beispiel Buddha oder Allah, die alles tote Götter sind. Sondern er ist wirklich da, der lebendige Gott. Das Zweite, was mit dieser Formulierung gesagt werden soll, ist, dass Gott sich nicht wandelt. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit auch derselbe. Unser Herr Jesus Christus sagt von sich in den Offenbarungen Kapitel 1, Vers 8, Ich bin das A und O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Damit will uns Gott sagen, er sei nicht wie wir wankelmütige und launische Menschen. Bei ihm ist keine Veränderung, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er liebt das Licht und hasst die Finsternis, das Arge, das Böse. Von Uranfang, man denke nur an das Gericht, welches mit der Sintflut kam, hat Gott sich so kundgetan. Nun, die verschiedensten Weisen der Offenbarung Gottes und so auch das Feuer im Busch zeigen, dass Gott sich wohl unterschiedlicher Mittel bedient, um sich zu offenbaren. Aber sie betrafen in allem nicht sein Wesen. Dieses ist und bleibt unveränderlich. Er ist über allem Wechsel der Zeiten und verschiedenen Formen der Offenbarungen derselbe Gott, reich für alle, die ihn anrufen. Er ist wirklich da, unabhängig davon, ob die Menschen an ihn glauben oder nicht. Viele Theologen sind an dieser Stelle immer wieder in die Falle der Philosophie getappt. Sie hat nämlich immer von einem Gott gesprochen, der als höchstes Wesen so hoch stand, dass man überhaupt nicht mehr von ihm reden konnte. Gott schien vielen Theologen so erhaben, dass man vergaß, dass Gott sich hier wirklich auf Erden gezeigt hat. Das hatte er auch in dem Dornbusch gemacht. Wir erinnern uns an der Feuersäule. Wir erinnern uns an einer Wolke. Oder auch, wir erinnern uns am Allerheiligsten der Stiftshütte, wo er gegenwärtig sein konnte. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Vor allem aber, dass er durch unseren Herrn Jesus Christus Fleisch werden konnte und auch wirklich Fleisch geworden ist. Gott ist nicht ein erhabenes Wesen in der Höhe oder ein unendliches Wesen in der Tiefe. Nein, sondern er hat einen Namen und in Jesus Christus ein Gesicht, in das man schauen kann. Denn in ihm hat er seinen Namen präzisiert, denn der Name Jesus bedeutet, der Herr rettet. Dieser Name bezeichnet die Wirklichkeit, dass Gott in ihm die Welt mit sich selber versöhnt hat und damit ein vollkommenes und ewiges Heil geschaffen hat. Und das ist etwas sehr Tröstliches, Lieben, die wir mit dem Heiligen Geist getauft worden sind, die wir wirklich auch die Offenbarung Gottes durch den Heiligen Geist in unserem Leben merken. Auch wie es unser Bruder Thomas eben vorgelesen hat, im ersten Johannesbrief, den wir ja auch zurzeit in der Bibelstunde durchgehen, ist es eben auch dadurch offenbar, dass wir diese göttliche Liebe, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, auch untereinander für uns haben sollen, dass wir unsere Geschwister lieb haben sollen, und dass diese Liebe, dieses Band innerhalb der Gemeinde auch besteht. Denn was sagte der Herr Jesus Christus? das eine Gebot, was er uns lehrte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet also, dass dieses Gebot des Herrn Jesus Christus alle anderen Gebote mit einschließt. Denn wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester lieb habe, ja, sollte ich dahergehen, sie betrügen, ihr was klauen, sie vielleicht sogar ermorden und so weiter. Und auch diese Liebe, die er in uns ist, ist eine Offenbarung Gottes durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Und mit dem Herrn Jesus Christus kam dann auch das Evangelium der Gnade in diese sündige Welt, wo unser Herr uns am Kreuz mit seinem Blut teuer erkaufte und somit erlöste und der Schuldschein von dem Vater zerrissen wurde. Das kann man aber nur für sich selber in Anspruch nehmen, wenn man seine Sündhaftigkeit erkannt hat, sie vor dem Herrn bekannt hat und Buße getan hat und das alleine nur aus Glauben und Gnade. Und ansonsten bleibt man ohne Erlösung und verfällt dem Gericht, welches eines Tages gehalten wird. Und dann wird die Strafe lauten, ewige Trennung von Gott, und man wird ewig gepeinigt werden in der Hölle. Und das möge jeder bedenken, der hier sitzt und noch keine lebendige Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus hat. Nun komme ich noch zu einem weiteren wichtigen Punkt im Zusammenhang mit der Offenbarung Gottes. Gott wird auch durch sein Handeln erkannt. Er ist kein Gott, der bloß im Bewusstsein der Leute lebt, die an ihn glauben. Nein, Gott hat Geschichte gemacht. Und zwar die Heilsgeschichte, die uns in der Bibel berichtet wird. Wie viel finden wir im Alten Testament schon Vorschattierungen auf das Neue Testament? Und wie viele Verweisstellen finden wir schon im Alten Testament auf unseren Herrn Jesus Christus? Wie wir mal in der Bibelstunde gesprochen hatten, finden wir die erste schon im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Nun, wir lesen im ersten Mosebuch, Kapitel 15, Vers 18. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Da stand nun die Zusage Gottes gegenüber Abraham und seinen Nachkommen im Raum. Und er hat sie mehrfach erneuert. Abrahams Nachkommen zogen wegen einer Hungersnot nach Ägypten, wie wir alle wissen. Und gerieten aber dort im Laufe von mehreren Jahrhunderten immer mehr in die Sklaverei. Ihre Klage zu Gott blieb nicht unerhört. In dem Kapitel vor unserem Predigttext, in Kapitel 2, die Verse 24 und 25, heißt es, Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Von dieser Geschichte redete Gott zu Mose am brennenden Dornbusch. Und daran wird deutlich, dass Gott auch an seinen Taten zu erkennen ist. Er ist ein Gott, der immer zu seinem Wort steht. So wie es auch der Prophet Jesaja im Kapitel 42, die Verse 8 und 9 sagt, ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich euch, ich auch Neues, ehe es denn aufgeht, lasse ich es euch hören. Und indem Gott dann seine Zusagen erfüllt, zeigt er uns, dass er sein Wort, das er durch Propheten geredet hat, eben auch ernst meint. Wie viele sagen heute in der Welt zu uns, ja, wo bleibt denn euer Gott? Warum kommt denn dann der Herr Jesus Christus nicht wieder? Sind ja schon über 2000 Jahre ins Land gegangen. Woher, wo ist er denn? Nun, sie können es nicht anders wissen, weil sie den Geist der Welt haben. Aber wir wissen, dass Gott zu seiner Zeit kommen wird, der Jesus zu seiner Zeit kommen wird, wenn denn die Zahl der inneren Nationen voll ist. Er ist ja ein Gott, der durch sein ewiges Sein seinem Wort auch dadurch eine zeitlose Gültigkeit gibt, die nicht nur hier in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt Bestand haben wird. Und zum anderen zeigt Gott, dass er auch die Macht hat, sein Wort zu erfüllen und seine Absichten auszuführen. Das betrifft auch das Zukünftige, wenn er uns verheißen hat, dass wir eines Tages bei ihm im Himmel sein werden. Das hat er in den uns überlieferten Geschichten in der Heiligen Schrift unter Beweis gestellt. Und wer sie aufmerksam liest, wird es auch feststellen und bezeugen. Das heißt für uns auch, dass der Herr auch jetzt, gerade jetzt, hier und heute handelt. Er erhält die Schöpfung durch sein Wort. Er lenkt die Weltgeschichte. Er baut seine Gemeinde. Er sorgt für uns als seine Kinder. Er hört unsere Gebete und antwortet darauf nach seinem Ratschluss. Das heißt nicht, dass Gott in seinem Handeln mit dieser Welt und den Menschen hier und jetzt eine problemfreie Welt schuf. Nein, wir wissen drum, dass es solche Lehren gibt, wo man sagt, wir leben jetzt schon in dieser Zeit, wo das Gottesreich neu aufgebaut wird. Das ist nicht biblisch. Er hat es in dieser Welt auch mit Sündern zu tun. Das wissen wir nur aus unserem eigenen Leben zu gerne, die er um seiner Geduld und Barmherzigkeit willen noch bis zu einem gewissen Grade gewähren lässt. So kann man auch sagen, dass Gott durch böse Menschen Böses geschehen lässt. Und wir wissen aus den aktuellen Nachrichten, dass es genug Böses in dieser Welt gibt. Würde er das nicht zulassen, dann müsste er die Schöpfung der Menschen schon jetzt einfach abschaffen. Aber weil er die Menschen, die er zuvor erwählt hat, in seinem lieben Sohn retten will, trägt er die übrige Welt in Geduld, um auch vor ihr offenbart zu machen, dass er gnädig ist. Und dass die ungläubige Welt uns um unseres Glaubens willen häufig mit Diskriminierung, strafrechtlicher Verfolgung oder gar mit Ausrottung begegnet, wenn wir da an unsere Geschwister in der Verfolgung denken oder jetzt auch aktuell an die Gefangennahme der 200 Christen in Syrien, zeigt das sowohl die Bibel als auch die Kirchengeschichte auf, dass es es immer schon gegeben hat. Nur in unseren Tagen durch diese Medienfülle, die wir haben, wird man auch aus vielen anderen Ecken damit informiert, wo man früher hätte nichts davon gehört. Durch diese Globalisierung, die wir haben, auch in den Medien, bekommen wir aus jeder Ecke der Welt, wo solche Dinge passieren, sofort die Meldung. Doch so wie Gott uns einst sein Wort an den Erzvätern wahrgemacht hat, so wird er auch sein Wort, das er durch Christus verkündigt hat, wahrmachen. Gott hat sich im Alten Testament vielfach und auch vielfältiger Weise offenbart, haben wir gehört, bevor er im Neuen Testament in seinem Sohn selber sichtbar erschien. Johannes sagt dazu in seinem Evangelium, das Fleisch wurde Wort. Halten wir drei Punkte zum Schluss fest. Erstens, der Herr weiß alles von uns. Da wollen wir ein stilles und demütiges Herz haben. Unsere Sache ist es, ihm in seiner unfehlbaren Sachkenntnis völlig zu vertrauen, wie rätselhaft auch immer sein Handeln mit oder an uns ist. Und das betrifft es auch gerade dann, wenn er uns einen Auftrag gibt oder uns eine neue Stelle zuweist, wo wir ihm dienen sollen. Und dabei wollen wir zum zweiten Punkt festhalten, er alleine ist der Meister, und seine Kenntnisse helfen uns und nicht die eigenen von uns. Denn es heißt nicht umsonst, der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Oder zeigt etwa ein Handwerksmeister jedem seiner Gesellen seine Entwürfe oder gerät gar mit ihnen in Auseinandersetzung über seine Pläne. Er ist der Meister, nicht die Gesellen. Denn wenn dieser über seine eigenen Pläne und Arbeit Bescheid weiß, Er selber, der Meister, sollte dies nicht genug sein? Und sollte es auch nicht uns genügen, wenn wir wissen, dass unser Herr alleine weiß, wie es weitergeht? Und zum Dritten wollen wir festhalten, er ist unser Haupt. Und alle Weisheit kommt hier zusammen. Denn welche Einschätzung hat der Arm? Oder welches Verständnis der Fuß? Alle Kraft der Erkenntnis liegen im Haupt. Wozu sollten diese einzelnen Glieder ein eigenes Gehirn nötig haben, wenn doch das Haupt sämtliches Denken für sie verrichtet? Wir wollen uns merken, unser Herr darf von jemandem, so unwissend wie du und ich sind, nicht mehr durch allerlei Kreuz- und Querfragen belästigt werden, gar dass man sich auch aus einer Verantwortung stehlen will. Darin also müssen wir in allen Leiden, Anfechtungen und den Aufträgen, die uns der Herr gibt, unseren ganzen Trost suchen, dass unser Herr weiß und alles voraussieht, wenn wir selber auch nicht das Ende überblicken können. Überlassen wir es ihm. Und er hat uns seinen Namen genannt, damit wir ihn anrufen können zu jeder Zeit, und er wird hören. Denn Gott hat im Alten Testament wie im Neuen Testament versprochen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und dieser Gott hat von sich offenbart, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe Gott ist. Hier ist ein Gott, der an seinem Handel erkennbar ist, dessen Wort sich in seinen Taten als zuverlässig und gewiss erweist. Ein Gott, der über dem kurzen Leben des Menschen und der vergänglichen Welt steht und der sein Wort vom Heil in der neuen Welt, von der Auferstehung und vom ewigen Leben gewiss machen kann. Und das ist ein wunderbarer Trost für uns, diese wunderbare Verheißung haben zu dürfen. Bei allen Leiden und Nöten, die wir vielleicht auch zurzeit gerade durchmachen. Lasst uns ein rechtes Vertrauen fassen zu unserem lebendigen Gott. Dann wird er auch unsere Seufzen verwandelt werden in Dank und unser Schreien in Jubel der Errettung. Unabänderlich, wie sein Ernst ist, ist auch Gottes ewige Liebe. Mose hatte sie persönlich erfahren und durfte sie erleben. Unabänderlich bleibt auch Gottes Heilsplan mit seinem Volke wie auch mit seiner Gemeinde. Unabänderlich sind seine Berufungen zu den großen Aufgaben in seinem Reich. Das erfuhr Mose in herrlicher Weise. Hat Gott jemanden zum Werkzeug ersehen, dann dürfen wir wissen, dass er ihn auch zubereitet. Wir dürfen als arme, unzuverlässige, sündige Menschen ruhen in dem ewigen, nie wankenden Liebesplan Gottes, mit dem er uns vor Grundlegung der Welt an schon geliebt hat. Er wird uns alles dazu geben, seine Aufträge und unsere Stellen auszuführen. Und das sollten wir auch im Gehorsam tun und nicht nach Ausreden suchen, wie es Mose tat, sondern mit einem freudigen Herzen die Aufträge entgegennehmen und sie mit Hilfe und Kraft des Herrn auszuführen. Zum Schluss möchte ich dazu noch eine Begebenheit lesen. Der Mathematiker, Physiker und Erfinder Blaise Pascal, er lebte zwischen 1623 und 1662, ist also nicht recht alt geworden, war einer der größten Gelehrten seiner Zeit. Er nimmt in der modernen Wissenschaft einen hervorragenden Platz ein. Als er nach einem jahrelangen Leiden, er war erst 39 Jahre alt, starb, fand man in seinem Wams eingenäht einen Pergamentstreifen, den er ständig auf dem Herzen getragen hat. Darauf stand geschrieben, was ihm in einer nächtlichen Gnadenstunde gewiss geworden war. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gott Jesu Christi. Man findet und bewahrt ihn nur auf den Wegen, die im Evangelium gelehrt werden. In jener Bekehrungsstunde war ihm deutlich geworden, dass wissenschaftliche Erkenntnis und betendes Versenken in die Offenbarung zweierlei sind. Die Vernunft mag bis zu einem fragwürdigen Gottesbegriff vielleicht vordringen, aber Gott wird nur von dem erkannt, den er sich offenbart, als der zugleich heilige und gnädige Gott, des Alten wie auch des Neuen Testaments. Amen.